Wir schauen hier mit diesem Bild auf den Berg Karmel in Israel und das hat auch etwas mit der Predigt zu tun. Das Thema der Predigt lautet Wüstenzeiten. Wo ist Gott? Es gibt ja ganz verschiedene Wüstenzeiten, die man durchlaufen kann. Krisen kann man das auch nennen. Burnout zum Beispiel erleidet heute mancher oder vielleicht verliert jemand den Arbeitsplatz, hat ihn jemand verloren. Das kann eine Krise sein, in der man steht. Aber es gibt auch andere Krisen. Das kann gesundheitlicher Art ausgelöst sein durch eine Krankheit, dass man da in eine Krise rutscht oder gar in eine Depression. Es gibt ganz unterschiedliche Krisen, die man durchlaufen kann. Aber auch Ehenkrisen gibt es. So was mag es geben im Laufe der Ehezeit, dass man da wirklich mal in eine Krise kommt oder gar womöglich im Trennungsprozess steht. So was ist nicht wünschenswert. Sowas ist schwer und es gibt aber da durchaus auch Auswege. Wüstenzeiten, wo ist Gott eigentlich? Sind wir da damit alleine oder ist Gott da irgendwo dabei? Hilft er uns womöglich? Wüstenzeiten, wo ist Gott? Ich möchte hier kurz noch ein eigenes Beispiel erzählen, wo ich persönlich in eine heftige Krise geraten bin. Ich bin zur sechsten Klasse ins Gymnasium gekommen und da war gerade noch neben einem Jungen Platz frei. Ich nenne ihn Thomas, er heißt anders. Und wir waren von da an immer zusammen. In den Pausen waren wir miteinander unterwegs, ob wir zusammen Karten gespielt haben oder spazieren gegangen sind. Wir waren über Jahre hinweg zusammen, sind dann zum Abitur gegangen, gemeinsam. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, er hat eine sehr große Not. Seine Mutter hat die Familie verlassen, ist zu einem anderen Mann gegangen und die beiden Jungs, die haben sehr darunter gelitten. Er und sein etwas älterer Bruder. Seinem Bruder sind die Haare am Kopf rausgegangen und Pigmentschäden auf der Haut, psychisch ausgelöst. Und dieser Thomas ist im Laufe der Zeit durch mich zum Glauben an Jesus gekommen. Und so sind wir dann von Klasse zu Klasse weitergegangen und kurz vor dem Abitur, als er zum Glauben gekommen war, bevor er zum Glauben gekommen war, ist er in eine so große Depression geraten, dass er in eine psychiatrische Klinik gehen musste. Und er ist dann aber wieder rausgekommen mit Gottes Hilfe und er ist heute fröhlich unterwegs, hat vor ein paar Monaten geheiratet, aber sein Bruder, der nicht mit Jesus lebt, der ist bis heute in der Krise geblieben. Ist Frührentner geworden und der vegetiert zu Hause so rum. Das ist ganz traurig anzusehen. Aber was ich damit sagen wollte, mir ging es mit dieser Situation auch ganz schlimm, als mein Freund da in die Klinik gekommen ist. Da habe ich gedacht, mich reißt es auch um. Ich muss da womöglich auch bald hin. Ich konnte seinen Namen nicht mehr fragen. Wenn meine Mutter fragte, wie geht's denn dem Thomas? Da habe ich gesagt, bitte, bitte nenn seinen Namen jetzt nicht. Ich kann es nicht ertragen. Mich hat es so mitgenommen. Und ich konnte mit meiner Not nur zu Jesus gehen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich an Jesus festgeklammert und gehalten. Und er hat mich gehalten. Und ich kam da auch wieder raus aus dieser Krise. Und das war für mich eine sehr schlimme Erfahrung damals, aber wo ich erfahren habe, dass Gott bei mir gewesen ist. Wir werden jetzt auch ein biblisches Beispiel sehen von einem Mann aus dem Alten Testament, der in eine Wüstenzeit geraten ist, in eine Krise, nämlich Elia. Ich habe drei Schwerpunkte in der Predigt. Erstens, Elia rutscht in eine Krise. Zweitens, Krise, Gott und Ausweg. Und drittens, was auch ganz wichtig ist, Vorsorge. Was kann man denn vorsorgen? Oder kann man überhaupt was vorsorgen? Zum ersten Punkt, Elia rutscht in eine Krise. Elia heißt ja auf Hebräisch nicht Elia, wie wir es im Deutschen sagen, sondern Eliahu. Eliahu, der Tischbitter, so wird er genannt. Zu Deutsch kann man das übersetzen, Eliahu, der Wiederkommende. Und in der Tat warten ja die Juden auch heute noch auf Elia, dass er wiederkommt und dem Messias den Weg bereitet. Eliahu ist aber auch Programm von seinem Namen her. Der Name hat eine Bedeutung. Kurzes Umfeld, in dem Elia gelebt hat. Elia hat so 150 Jahre nach David gelebt, also so 850 vor Christus. Und Davids Zeit war ja noch eine sehr, sehr geistliche, sehr lebendige, glaubensmäßige Zeit. Da waren viele unterwegs mit Gott, mit ihrem Gott, dem Gott Israels, und mit dem Sohn von David, dem Salomo, als der regiert hat. Der hat ja 700 Frauen gehabt und 300 Nebenfrauen. Ich frage mich, was der sonst noch gemacht hat. Auf jeden Fall, diese 700 Frauen waren Ausländerinnen. Und die haben alle ihre Götzen mitgebracht, heidnische Götzen, ins Land gebracht. Und dadurch ist das Volk Israel verkommen, geistlich verkommen, ist dem Götzendienst angehangen und hat am Baalsdienst getrieben und der Aschera gedient. Das war das Umfeld, in dem Elia gelebt hat, und sein Name ist Programm. Eliahu bedeutet nämlich, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Und dazu ist er gestanden. Mein Gott ist Jahwe, ich rücke hier nicht ab. Ich bleibe dem Gott Israels treu. Der Elia war ein Prophet Gottes, ein 150-prozentiger, total engagiert für seinen Gott. Und ihr kennt ja diese Geschichte. Ich sage jetzt in der Predigt einfach mal du. Hinterher können wir gern wieder sie sagen. Der ist zum Elia gegangen, zum Ahab gegangen, dem König von Israel, und hat zu ihm gesagt: Ahab, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es, weil ihr dem Götzendienst anhangt und den lebendigen Gott verlassen habt. Es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Warum hat Elia das gemacht? Der Baal, dem fast ganz Israel gedient hat, das war der Gott in ihrem Glauben, der für den Regen zuständig war. Wenn es nicht geregnet hat, dann hat man Baal angerufen: Baal, bitte lass regnen. Und jetzt kommt der Diener des lebendigen Gottes und sagt: Nö, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sag's. Damit hat Elia gesagt: Ich, der Diener des lebendigen Gottes, bin mächtiger als euer Baal. Das werdet ihr sehen jetzt, dass euer Baal nichts kann. Und dann hat es tatsächlich 3,5 Jahre nicht geregnet. Und es war natürlich mit heftigen Folgen. Das war schlimm für das Land. Alles ist dürr geworden. Die Flüsse und die Bäche sind im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Die Pflanzen sind vertrocknet. Das Tier hat nicht mehr genug zu fressen und zu saufen gehabt. Und die Menschen haben auch gelitten. Genauso. Das war eine heftige Zeit und alles hat Elia Schuld gegeben. Elia ist schuld. Der musste fliehen. Der ist sogar dann ins Ausland geflohen. Und der König Ahab hat ihn überall im Ausland suchen lassen und hat die Könige schwören lassen: Wenn der Elia doch bei euch gefunden wird und ihr sagt jetzt, er sei nicht da, dann fangen wir Krieg an. Und das, die ganze Sache, die hat Elia auch an der Psyche gekratzt. Der hat darunter gelitten, dass alle gesagt haben: Du bist schuld. Du bist schuld für die ganze Katastrophe hier. Das war heftig für ihn. Und dann schließlich nach den 3,5 Jahren hat er sich ja dem Ahab gezeigt und hat gesagt: Komm zum Berg Karmel, den wir vorher gesehen haben, der hier noch im Hintergrund ist, mit ganz Israel. Da werden wir sehen, wer der lebendige Gott ist. Und die Baalspriester sollen auch alle kommen. Und die Baalspriester mussten ihren Altar bauen und Elia hat seinen Altar gebaut mit jeweils einem Opfertier drauf. Und sie haben abgemacht, jeder ruft seinen Gott an. Ihr Baalspriester ruft euren Gott an und ich rufe meinen Gott an anschließend. Und wir dürfen das Feuer nicht selber legen. Unser Gott muss das Feuer legen für das Opfer. Muss Feuer vom Himmel fallen lassen. Und die Baalspriester haben ihren Baal angefleht den ganzen Tag und es ist nichts passiert. Und zum Schluss kam dann Elia dran und dann fiel Feuer vom Himmel von Gott und alles hat gesagt: Ja, Jahwe ist Gott, unser Gott, der Gott Israels, ist der lebendige Gott. Und da war Elia sicher erstmal richtig froh. Jetzt da hat ihn Gott gebraucht, das war eine tolle Erfahrung und jetzt werden doch alle Gott dienen, oder? Auf jeden Fall. Elia hat nun Folgendes gemacht. Er hat befohlen, dass die Baalspriester geschnappt werden. Die mussten zum Berg runtergehen und dort hat der Elia die alle geschlachtet. 450 Baalspriester. Man könnte fragen: Elia, hat es sein müssen? Hätten die nicht auch begnadigt werden können oder so? Vom Gesetz her, das Gesetz Israel stand hinter Elia. Falsche Propheten mussten sterben oder sollten sterben. Aber man hätte hier wirklich fragen können, Elia, musste das wirklich sein? Elia hat es durchgezogen. Und das war eine weitere psychische Belastung, die er hier erlitten hat dadurch. Das ist eine heftige Sache. Das hat dem Elia keinen Spaß gemacht. Und außerdem war das auch eine körperliche Verausgabung ohnegleichen. Und auch eine Mordsauerei. Man kann nur fragen, Elia rutscht jetzt in eine Krise. Was hat das Fass bei ihm zum Überlaufen gebracht? Wir gucken 1. Könige 19 ab Vers 1. Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste. So kennen wir Elia gar nicht. Das war doch ein Mann Gottes, der vor keinem Angst hatte. Der doch auf seinen Gott vertraut hat. Der doch so viel mit Gott erlebt hat. Der hat doch keine Angst gehabt, als der Ahab ihn gesucht hat, 3,5 Jahre. Und jetzt rennt er weg. Er fürchtet sich, er hat Angst. Er weiß natürlich, diese Frau Isebel, die kennt er. Er weiß, was die sagt, das macht die wahr. Er ist es wirklich total, hundertprozentig in Lebensgefahr. Und er läuft um sein Leben. Der rennt, wie er noch nie gerannt ist. Der verlässt das Nordreich Israels, flieht ins Ausland, nach Süden, ins Reich Juda und durchquert es. Und noch südlicher, er geht zur Wüste Juda hin. Und dort lässt er in Beersheba seinen Diener zurück. Er will jetzt alleine sein. Er will alleine sein. Zweiter Punkt, Krise, Gott und Ausweg. Elia geht tatsächlich in die Wüste, in eine Wüstenzeit, in eine heftige Depression. Das ist jetzt seine Wüstenzeit, Depression. Wie gesagt, Wüstenzeiten können verschiedene Dinge sein. Bei ihm war es eine heftige Depression. Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Auch Christen können in eine Depression geraten. Manchmal will man das gar nicht so wahrhaben unter uns Christen, aber auch Christen erleben sowas und der Elia hat es auch erlebt. Es gibt verschiedene Depressionen, zum Beispiel die Erschöpfungsdepression, durch lange anhaltende, belastende Erfahrungen ausgelöst. Und das hatte Elia auch erlebt. Die 3,5 Jahre, wo es hieß, du bist schuld. Der Elia ist schuld, dass das alles so, dass wir alle Hunger haben müssen, dass die Tiere sterben und so. Das war eine belastende Erfahrung. Er ist jetzt am Ende seiner Kraft, eine Erschöpfungsdepression. Und das Zweite kommt hinzu, durch diese Aktion am Karmel. Erst für Gott eingesetzt und gehofft, es wird sich alles ändern. Gar nichts hat sich geändert. Im Gegenteil, er muss um sein Leben rennen. Und dann die ganze Sache mit den Baalspriestern mag auch sehr belastend gewesen sein, dass die da umzubringen. Hat sich vielleicht auch Gewissensbisse gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er ist in eine zusätzliche Depression geraten, in eine reaktive Depression, die durch aktuell belastende Ereignisse ausgelöst wird. Beides kam hier zusammen bei Elia. Er war also heftig in eine Depression gerutscht. Da heißt es im Vers 4 weiter, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Hier sehen wir typische Symptome einer Depression bei Elia. Wir gucken die nochmal genau an. Er will alleine sein. keinen Menschen mehr um sich haben. Das ist typisch, wenn man in eine tiefe Depression rutscht. Man scheut die Leute, man will alleine sein. Kaum mehr oder überhaupt keinen mehr um sich herum haben, vielleicht die Ängsten. Aber kein Besuch sehen und so, das ist ganz normal. Elia trennt sich von seinem Diener. Nicht mal ihn will er dabei haben. Er hat ein tiefes Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ich habe mich doch so für Gott eingesetzt und habe gedacht, Gott reißt das Ruder rum. Und jetzt war alles umsonst? Wahrscheinlich schon. Er hat keine Hoffnung mehr. Was soll das alles? Er ist total ausgebrannt. Er ist müde. Er will eigentlich nur noch schlafen. Und er ist total antriebslos. Er liegt jetzt unter dem Ginsterstrauch in der Wüste, in so einer Ginsterstrauchhöhle, kann man sagen, in seine Höhle zurückgezogen. Und da liegt er und hat keine Kraft mehr aufzustehen. Und er hat noch zusätzlich Schuldgefühle. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Vielleicht Gewissensbisse, auch wegen dem Töten der Baalspriester. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er erkennt, er hat nicht alles richtig gemacht. Und er will nicht mehr leben. Elia ist hier nicht suizidgefährdet. Aber er sagt zu Gott, ach Herr, nimm mein Leben doch von mir. Ich mag jetzt am liebsten schlafen und nicht mehr aufwachen. Dann ist alles gut, dann ist alles vorbei. Kennen wir das vielleicht, so eine Situation? Wir haben jemanden in der Gemeinde, Heusenstamm, der da etwas unter Depression leidet. Und der rutscht immer wieder in so eine Situation hinein, dass er tatsächlich, wie es hier bei Elia war, niemand mehr sehen möchte eine Zeit lang. Wenn es ihm ganz schlecht geht, will er nur noch seine Frau sehen und bleibt im Schlafzimmer. Und dann dauert es eine Zeit, dann kommt er wieder raus und fängt wieder an, so ein bisschen am Leben teilzunehmen, erstmal zu Hause. Und dann Schritt für Schritt, und dann merkst du, wenn er wieder draußen ist, aus der Depression, dann ist alles wieder normal, man merkt ihm nichts mehr an. Das gibt's. Aber die Frage ist hier, wo ist Gott? Wo ist Gott bei Elia? Wo ist Gott in unserer Krise? Ist er denn überhaupt da? Elia könnte hier tatsächlich meinen, Gott ist doch gar nicht da. Ich muss hier fliehen, um mein Leben rennen. Wo ist jetzt Gott? Warum hilft er mir nicht? Wo ist Gott? Da heißt es, und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Der Elia liegt jetzt wahrscheinlich mit verschlossenen Augen unter dem Ginsterstrauch und eine warme Hand rührt ihn an. Und Elia macht die Augen auf und sieht den Engel. Und er merkt sofort, oh, Gott hat mich ja doch nicht vergessen. Gott ist doch in meiner Nähe, durch den Engel jetzt auch. Und der Engel sagt, steh auf, iss. Und da gibt es was zu essen und zu trinken. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Ja, er hat gerade so im Liegen wohl das bisschen getrunken, das gegessen und gleich wieder hingelegt und weiter geschlafen. Alles vergessen, will nichts mehr sehen. Er ist total kraftlos. Er kann eigentlich gar nichts mehr. Und das ist, wenn man ganz tief in der Depression drin ist, ganz normal. Man kann nichts mehr. Man ist selbst erschüttert über sich selbst. Ich kann nichts mehr. Ich bringe es einfach nicht mehr zustande. Gott lässt Elia aber nicht allein. Und jetzt möchte ich gerne hier am Beispiel von Elia zeigen, wie Gott ihn herausgeführt hat aus dieser Depression. Nämlich in 4 Schritten, 4 Phasen. Die werden wir uns angucken. Und das ist wirklich erstaunlich. Da kann mancher Psychotherapeut noch vielleicht das eine oder andere davon profitieren, wie Gott das gemacht hat bei Elia. Der erste Schritt heraus aus dieser Depression sind die Grundbedürfnisse, müssen befriedigt werden. Und zwar, dazu gehört bei Elia Essen, Trinken, Sicherheit. Der Engel sorgt für Essen und Trinken und auch für die Sicherheit. Er rührt ihn an. Er spricht ihn nicht nur an, die warme Hand. Die Berührung tut Elia wohl. Er merkt, er spürt, dass Gott da ist. Das ist jetzt dran, sonst gar nichts. Jetzt ist keine Zeit für Bibelarbeiten machen in so einer Phase. Oder für lange Gebetszeiten oder so. Oder Gottesdienst. Solche Dinge sind jetzt gar nicht dran, sondern einfach nur sein zu dürfen. Einfach vielleicht gesegnet zu werden, dass jemand die Hand auflegt und für ihn betet. Einfach, dass jemand im Hintergrund da ist, wenn man Hilfe braucht, so wie der Engel es war. Vielleicht ist es der Ehepartner in dem Fall. Vielleicht kannst du so ein Engel sein für deinen Ehepartner, der in so einer Situation ist. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Jetzt ist wieder Essen und Trinken da. Elia nimmt es zum zweiten Mal, stärkt sich. Und der Engel spricht davon, dass ein Weg zu gehen ist. Und der sei zu weit. Der sei zu weit für ihn, wenn er nicht isst. Er muss sich stärken mit dieser Speise. Und Elia macht sich so seine Vorstellungen, wo er hingeht. Der Engel sagt nicht, wo er hingehen soll, aber er meint einen anderen Weg. Das werden wir noch sehen. Der Elia kann in dieser Phase seiner Depression nicht realistisch einschätzen, welche Kräfte er hat. Deswegen sagt der Engel, du musst es essen, sonst schaffst du den Weg nicht, den du gehen sollst. Der Engel meinte nämlich, er soll den Weg zurücknehmen, da an den Punkt, wo er in die Wüste hineingegangen ist. Das greife ich schon mal vor, das werden wir gleich noch sehen. Und Elia geht aber zum Berg Sinai. Der Engel ist sozusagen der Therapeut in der Situation. Wenn wir als Christen in einer Depression sind, ist es gut, wenn wir einen Therapeuten besuchen, wenn wir uns da helfen lassen, idealerweise von einem christlichen Therapeuten, dass der uns begleitet. Das ist gut. Gott hat den Elia therapiert, entweder direkt oder durch den Engel. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Das muss man sich mal vorstellen. Der kann jetzt 40 Tage nicht, brauche nicht mehr essen und trinken. Und er kann laufen durch die Kraft dieser Speise. Es muss eine himmlische Speise gewesen sein, was Besonderes, die ihm so eine Kraft gegeben hat. Aber er steht auf. Er kann jetzt aufstehen. Er kommt jetzt eben in die, Gott unternimmt jetzt die zweite Phase des Auswegs aus der Depression bei Elia. Und das ist eben, er findet eine Struktur. Elia muss jetzt eine Struktur finden. Bei ihm ist es das Gehen. Er steht auf, er macht Schritt um Schritt und geht sogar einen weiten Weg. Es ist eine regelmäßige Tätigkeit, die er jetzt aufnimmt, Schritt um Schritt. Und das ist der zweite Schritt aus so einer Depression heraus. Das heißt für uns, wenn wir in sowas sind, das heißt aufstehen, nicht im Bett bleiben. Aufstehen, Zähne putzen, regelmäßige Mahlzeiten einnehmen, einfach wieder eine Struktur im Alltag finden. Regelmäßigkeiten, das ist der zweite Schritt aus der Depression heraus. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia sitzt jetzt nicht, liegt nicht mehr in der Ginsterstrauchhöhle, er sitzt in der Steinhöhle am Berg Sinai. Wahrscheinlich in dieser Höhle, wo auch Mose gewesen war, wo er Gott schauen wollte, was wir vorher in der Lesung gehört haben. Da sitzt er drin in seiner Höhle, so ist ein richtiges Bild. Man sitzt in der Höhle drin, in der Depression, man will gar nicht raus. Und Gott fragt: Was tust du hier, Elia? Gott hätte sagen können: Elia, du bist am falschen Ort. Elia, du hast mir nicht gehorcht. Du bist wohin gegangen, wo ich dir gar nicht gesagt habe. Aber Gott macht es viel sensibler. Er sagt: Was tust du hier, Elia? Und jetzt antwortet der Elia zwar, aber gar nicht auf die Frage. Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Dass er allein übrig geblieben ist, stimmt gar nicht. Das hat er nur eine falsche Vorstellung von sich. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Elia gehorcht auch hier nicht. Er bleibt in der Höhle drin. Er geht nicht hinaus. Er guckt nur hinaus. Und der Herr wollte ja vorübergehen. Und jetzt hat Elia so seine Vorstellungen, wie Gott ist. Gottesvorstellungen. Wir haben alle unsere Gottesvorstellungen. Wir werden gleich sehen, dass Elia die überarbeiten muss. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. So ein Orkan, kann man sagen. Elia dachte, da wird doch Gott drin sein. Ja, in einem Orkan, da ist Gott dabei. Aber da war Gott nicht. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Ja, Erdbeben, das ist doch was. Da ist doch bestimmt Gott drin. Da ist doch eine Kraft vorhanden. Nein, Gott war da nicht drin. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Ja, Feuer, Gott ist doch im Feuer. Schon Mose ist doch Gott im Feuer begegnet, brennenden Dornbusch und so. Nein, Gott war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens, ganz sanft, ein leises Wehen. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Er merkt, Gott ist in dem leisen Wehen drin. Ich habe Gott mir ganz falsch vorgestellt. Ich habe ein falsches Gottesbild gehabt. Das wird es korrigiert. Gott arbeitet am Elia Schritt für Schritt. Und wieder diese Frage. Jetzt endlich geht er auch raus aus der Höhle. Er macht einen Schritt raus. Das ist schon Fortschritt. Was tust du hier, Elia? Wieder diese Frage. Und Elia antwortet zwar wieder, aber wieder dieselbe Frage, die gar nicht passt. Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Das hat Gott schon mal gehört. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinen Weg in die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Jetzt wird Gott konkreter. Du musst auf deinen Weg zurückgehen, wo du in die Wüste hineingegangen bist. So heißt es genau wörtlich übersetzt. Das kommt nicht in allen Übersetzungen gut raus. Kehre auf deinen Weg in die Wüste zurück. Da, wo du in die Wüste hineingegangen bist, da musst du nochmal hin. Da müssen Dinge bearbeitet werden. Das kann bei der Depression sein, dass man eben zurück muss. Was war in der Vergangenheit der Auslöser für die Depression? Da müssen Dinge bearbeitet werden. Das macht der Therapeut normalerweise. Das kann aber auch bei einer Ehekrise sein, dass man überlegt, was war eigentlich die Ursache, dass wir jetzt in der Krise sind? Was waren die Auslöser? Da muss man zurück, an diesen Punkt. Da müssen Dinge bearbeitet werden. Das sagt Gott genau bei Elia. An diesen Ausgangspunkt deiner Krise, egal wie sie heißt, musst du zurückkehren. Da müssen Dinge bearbeitet werden. Das ist der erste Schritt. Also die dritte Phase des Auswegs aus der Depression bei Elia ist die Gedankenhygiene. Er muss erfahren, ich bin ja gar nicht der Einzige, der Gott treu geblieben ist. Das sind ja noch 7000 andere. Das habe ich gar nicht gewusst. Er wird korrigiert. Gott ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Gott ist ja gar nicht im Feuer und im Erdbeben und im Orkan gewesen, sondern im sanften Wehen. Sein Gottesbild wird richtig gestellt. Und er merkt ja auch, ich bin ja Ich bin ja auch nicht so, wie ich immer eine Vorstellung von mir. Ich bin ja gar nicht der tolle Prophet, der alles richtig macht. Ich habe Fehler gemacht. Und jetzt bin ich Gott auch noch weggelaufen. Ich habe nicht auf Gott vertraut. Ich bin geflohen. Was tust du hier, Elia? Nicht alles, er hat nicht alles richtig gemacht, merkt er. Aber er merkt auch und erkennt, er darf umkehren. Und Gott ist hier barmherzig. Er darf umkehren und auch Vergebung annehmen. Aber ganz wichtig ist dieser Punkt, diese Dinge, die ihn in die Krise gebracht haben, da muss man an den Ausgangspunkt zurück, die Dinge bearbeiten. Das ist wichtig, um herauszukommen aus der Krise. Aber das ist nicht die Endstation. Ich habe einen Kollegen, der hat Burnout. Und der hat jetzt schon 3 Jahre vielleicht. Und der ist immer noch beim Therapeuten. Und der Therapeut hat zu ihm gesagt, ja, Sie müssen da vielleicht die nächsten 10 Jahre zu mir kommen. Da habe ich meine Zweifel, ob das so das Richtige ist. Gott macht es nämlich anders hier. Gott soll zwar zurück auf diesen Weg, wo er in die Wüste hineingegangen ist, aber er soll dort nicht bleiben. Er soll dort nicht seine Zelte aufschlagen. Da müssen Dinge bearbeitet werden, ja. Aber dann ist auch ein Punkt zu setzen. Ein Doppelpunkt. Und er soll nämlich dann weiter nach Damaskus. Und Damaskus hat eine Bedeutung. Der Name Damaskus heißt übersetzt Betriebsamkeit, Tätigkeit. Gott sagt dem Elia, Elia, wenn du die Dinge bearbeitet hast, dann musst du aber wieder zurück ins Leben. Du musst wieder zurück zu den Menschen, in den Alltag. Ich gebe dir neue Aufgaben. Dein Leben muss wieder mit den anderen geteilt werden. Du darfst nicht in der Höhle sitzen bleiben. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König von Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Vers 18. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Somit hat er ihn berufen als seinen Diener und Nachfolger. Und die 4. und letzte Phase aus der Depression heraus bei Elia war die: Lebensmuster werden jetzt verändert. Elia sieht neue Aufgaben. Er hockt nicht mehr in der Wüste und guckt vor sich hin, sondern er hat eine Perspektive, wo er hin muss. Gott gibt ihm neue Aufgaben. Er bekommt jemanden zur Seite. Er braucht nicht alleine diesen Dienst tun und diese Last tragen. Elisa wird sein neuer Diener werden und einer, der ihn ablösen wird auch. Die Angst vor Isabel verschwindet total. Die ist ja immer noch böse auf ihn und will ihn immer noch verfolgen. Aber die Angst ist weg. Gott hat Elia da verändert. Er vertraut jetzt Gottes Führung. Er vertraut, dass Gott bei ihm ist und dass Gott für ihn sorgen wird. Er gewinnt neue Stabilität. Elia ist jetzt gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Und wie geht es weiter mit dem Elia? Elia hat einen gesegneten Dienst getan in der Folgezeit. Gott hat Elia gebraucht. Das hat ihm keinen Abbruch gemacht, dass er so eine Krise, so eine Depression erlitten hat. Im Gegenteil, das hat ihn weitergebracht. Elia ist sogar zum Typus geworden für Christus. Das heißt ein Vorbild, ein Schattenbild, auf Christus hinweist. Nämlich Elia der Tischbitter, der Wiederkommende. Christus ist auch der Wiederkommende. So wie Elia den Elisa als Diener, als Jünger berufen hat, hat Jesus Jünger berufen. So wie Elisa einen doppelten Anteil vom Geist Elias wollte, bevor der in den Himmel gerückt wurde. Jesus ist auch in den Himmel entrückt worden. So hat auch Christus uns seinen Geist gegeben, den wir als Christen haben. Das sind große Parallelen zu Elia. Gott hat ihn gebraucht. Krisen haben auch immer eine Chance. Chancen einer Krise können sein, dass man neu bilanziert. Was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Man setzt neue Prioritäten. Dinge, die man früher für wichtig hielt, sind plötzlich gar nicht mehr wichtig. Und andere, die man übersehen hat, sind plötzlich wichtig. Das ist eine Chance. Mit anderen barmherzig werden, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder in einer anderen Krise sind, das ist auch eine gute Sache. Nicht auf andere runtergucken, sondern barmherzig werden. Und wenn man durch sowas durchlaufen hat, schätzt man die Welt noch mal ganz neu, wenn man da durchgekommen ist. Und auch Gottes Gnade schätzt man ganz, ganz neu. Ich komme zum dritten Punkt und der ist wichtig, Vorsorge. Elia war ein 150-Prozentiger. Das sehen wir wirklich in seiner Geschichte, die uns da überliefert ist. Er war ein Perfektionist. Und Perfektionisten, die landen leicht auf der Nase. Die landen eher unten, weil die machen sich selbst Druck. Ich gehöre auch eher zu denen. Es schafft schnell Unzufriedenheiten, Perfektionist zu sein. Man denkt, habe ich denn meine Sache richtig gemacht? Reiche ich denn überhaupt aus? Man setzt sich einen hohen Level und den will man erreichen. Und wenn man ihn nicht ganz erreicht hat, dann ist man unzufrieden mit sich. Aber das belastet. Das ist eher eine Gefahr, in eine Depression zu rutschen. Besser wäre doch zu denken, gerade als Perfektionist, ich gebe, was ich kann. Und es ist dann aber auch genug. Man gibt sich die Mühe, so gut man kann, aber dann ist auch genug. Und ich bin lieber ganz und lieber heil als gut. Was nützt es mir, gut zu sein, wenn ich dann dran kaputt gehe? Ich habe hier eine Waage mitgebracht. Die Waage sollte in Balance sein. Das ist wichtig für uns. Wir haben alle so eine Waage, so eine innere Waage. Und auf der einen Seite dieser Waage sind Gewichte drauf. Die hat jeder von uns. Die können verschieden heißen. Das sind irgendwelche Lasten, Probleme, Sorgen. Oder auch die Arbeit oder die Schule, die auf einem drückt. Oder das Studium. Das kann ganz verschiedenes sein. Da kannst du selbst den Namen nennen, was auf der einen Seite ist, was dich drückt, was dir eine Last ist. Aber wichtig ist, um ein Gleichgewicht zu bekommen, ein inneres Gleichgewicht, dass du ein Gegengewicht hast. Und dieses Gegengewicht nenne ich jetzt mal Ressourcen. Die Frage ist, was könnte das sein? Da gebe ich ein paar Beispiele. So eine Ressource könnte sein, dass du dir bewusst machst, was du alles kannst, was für Talente du hast, welche Stärken und Fähigkeiten du hast. Du kannst vielleicht so toll singen oder Keyboard spielen, trommeln, hast einen Schulabschluss, Abitur gemacht oder hast eine Lehrausbildung oder ein Studium gemacht. Oder du kannst irgendwas ganz besonders gut, vielleicht malen. Oder du erlebst, wenn du Leute besuchst, dass andere da aufgerichtet und aufgebaut werden dadurch. Sowas, all diese Dinge, könnt ihr selber füllen, was es sein könnte. Das sind Ressourcen, die sind schon mal auf der rechten Seite als Gegengewicht. Alles, worauf ich mich stützen kann, das kann eben auch eine Qualifikation sein im Beruf oder eine Fortbildung, wo du hast und sowas kann als Gegengewicht sein. Für mich als Pastor ist es auch zum Beispiel so ein Gegengewicht, dass ich weiß, Gott hat mich in den Dienst berufen. Er wollte, dass ich in den vollzeitlichen Dienst für ihn gehe. Da kann ich mich drauf stützen, auch wenn es mal nicht einfache Zeit geben sollte. Neigungen, Vorlieben, Hobbys. Auch dieses ist ein Gegengewicht, das wir brauchen zu den Lasten, zu dem, was uns runterzieht. Ich habe viele Jahre neben meinem Dienst und Familie praktisch nichts gehabt, solange die Kinder klein waren. Der Älteste ist inzwischen 13, die Jüngste 7. Solange die Kinder klein waren, konnten meine Frau und ich eigentlich kaum miteinander mal ausgehen und nicht viel zusammen machen, abends mal oder so. Und das hat sich jetzt geändert, nachdem die Kinder größer sind. Wir haben uns entschieden, dass wir versuchen, einmal in der Woche was zusammen zu machen. Das ist aktuell ein Kampfsport, den wir machen. Kai hat es vorher erwähnt. Jiu-Jitsu, das ist eine gute Sache. Selbstverteidigung kann man das. Denn da kloppen meine Frau und ich uns mal. Aber lieb. Wir üben miteinander. Ist eine schöne Sache. Das tut körperlich gut. Für den Rücken ist es gut, die Muskeln aufzubauen. Ich sitze auch viel. Und das ist dann einfach, die Rückenmuskulatur wird aufgebaut. Aber nicht nur die, auch andere. Und das tut uns einfach gut. Das ist so ein Gegengewicht, auch zu meinem Dienst und zu sonst was so auf mir lastet. Da diesen Sport zu tun, wenn man da das Aufwärmtraining gemacht hat, dann könnte man eigentlich schon heimgehen, aber da fängt es erst an. Eine gute Sache. Ja, das ist so ein Hobby von mir, eine Ressource bei mir. Erfolgserlebnisse, die brauchen wir alle, die sind eine Ressource. Wenn dich jemand lobt und sagt, das hast du gut gemacht, dann brauchst du nicht gleich sagen, ja, das hat aber der Herr hat's gemacht. Sind wir als Christen schnell dabei, ja, alle Ehre dem Herrn, das ist ja auch richtig. Aber diese Erfolgserlebnisse brauchen wir selbst auch. Die gehören zu den Ressourcen auf der rechten Seite. Und es ist auch gut, wenn wir uns das gegenseitig sagen als Christen. Und nicht immer die Ehre nur auf Gott schieben. Da gehört sie wirklich letztlich hin. Aber wir leben davon auch, einander zu ermutigen. Gerade als Christen und in einer Gemeinde. Ich möchte mich ein bisschen kürzer fassen, weil die Zeit ja auch läuft. Zu den Ressourcen gehört alles, was mir im Leben Spaß macht. Da kann der Urlaub dazugehören und so. Alles, was mich weiterbringt. Auch eine Krise kann mich weiterbringen, wenn ich die durchlaufen habe. Alles, was mich zu trösten vermag. Zu den Ressourcen gehören auch Menschen und Dinge, die für mich wichtig sind. Es kann meine Ehefrau sein, meine Kinder, gute Freunde. Die gehören zu den Ressourcen, die brauche ich, die tun mir wohl. Da kann ich auftanken, auch der Hauskreis oder der Jugendkreis oder was es sein mag. Alles, was mir von Gott zufließt, gehört zu den Ressourcen. Ich darf bei Gott tanken, in seinem Wort und in der Zeit mit ihm. Die ist wichtig. Das sind Ressourcen. Und alles Weitere, woraus ich Kraft schöpfe, das gehört zu diesen Ressourcen. Also hier nochmal die Waage. Es ist wichtig, dass meine innere Waage in der Balance ist. Und jetzt prüfe sich selber, jeder selbst mal. Ist deine innere Waage in Balance oder ist sie gekippt? Wenn sie gekippt ist, dann möge jetzt ein rotes Licht aufgehen und dass man hier das Gegengewicht draufsetzt. Das ist wichtig, sonst laufen wir Gefahr, in eine Depression zu rutschen, auszubrennen, Burnout oder sonst was. Und das wäre nicht gut. Manches Burnout ist eben auch selbst produziert, weil man diese Dinge nicht beachtet hat. Wir brauchen Gegengewichte. Wir brauchen Ausgleich, auch als Christen. Das hat bei Elia auch gefehlt. Gott möge euch segnen. Amen.